unser wichtigster Auftrag, die Missionierung der Welt. So heißt heute Morgen unser Thema. Mein Predigttext steht in Markus Kapitel 16, Vers 15. Nur ein kurzer Satz. Gehet hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das Generalthema dieser Absolvierungskonferenz heißt das Wichtigste zuerst. Am ersten Abend hatten wir als Unterthema unser größter Wunsch, glühende Retterliebe. Dann unsere liebste Beschäftigung, das Gebet. Und gestern Nachmittag unser erstes Ziel, die Verherrlichung Gottes. Und gestern Abend unser bester Platz, die Gemeinde. Und heute geht es weiter mit dem Thema unser wichtigster Auftrag, die Missionierung der Welt. Ich denke, das ist ein großartiges Thema für eine Absolvierungskonferenz. Wir wollen Jesus Christus bekannt machen, aber nicht nur in Lemgo und nicht nur in Deutschland. In der Bibel steht, verkündiget sein Tun unter den Völkern. Wer die Bibel ein wenig kennt, weiß, dass der Satz, den ich gerade gelesen habe, einer der letzten Sätze ist aus dem Munde Jesu an seine Jünger. Ein Satz aus seiner Abschiedsrede auf dem Ölberg. Gehet hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war nicht nur ein Wunsch, sondern das war ein Befehl Jesu. Das war ein Vermächtnis. Das war sein letzter Wille. Wir haben in dieser Konferenz viel über Gebet gehört und wir haben über Gebet nachgedacht. Ich wünschte, dass alle Bibelschüler diese Kassette mitnehmen und diese Kassette nach der Konferenz noch einmal in aller Ruhe hören würden. Die Kassette, meine liebste Beschäftigung, das Gebet. Wir haben zusammen viel darüber nachgedacht. Es ist das wichtigste Thema für Reichsgottesarbeiter. Gebet ist eine ungeheuer wichtige Sache. Aber das Gebet ist nur die eine Hälfte des Auftrags. Das Gebet ist nur das eine Bein des Jüngers. Wir sollen beten und arbeiten, sagt die Bibel. Wir sollen beten, aber unsere Gebete müssen Hände und Füße bekommen, wie einmal ein Missionar sagte. Ich habe mich sehr mit der Erweckungsgeschichte befasst und sehr beeindruckt war ich, als ich Bücher über John Wesley und über den Methodismus las. Und ich weiß, dass die Methodistenbewegung in ganz besonderer Weise eine Gebetsbewegung war. Vielleicht wurde in keiner Erweckungsbewegung, außer der in Korea, so viel gebetet wie in der Erweckungsbewegung, die Gott damals schenkte, woraus dann die Methodistenbewegung entstand. Die Methodisten waren Beter und am Mittwoch fasteten sie und manche fasteten außerdem noch am Freitag. Aber sie wussten, Gebet allein reicht nicht aus. Wenn ein Methodist müde zu werden drohte, dann rief der andere ihm zu. Das war ein ganz bekanntes, geflügeltes Wort, das man immer und immer und immer wieder zu hören bekam. Jeder Methodist ein Missionar, nicht nur ein Beter, ein Missionar. Sie hatten verstanden, was Jesus meinte, als er sagte, geht hin. Wir wissen von Paulus, dass er ein ganz ungewöhnlicher Beter war. Paulus betete sehr, sehr viel. Paulus betete manchmal ganze Nächte. Und oft betete Paulus mit Tränen. Aber derselbe Mann sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle. Wenn wir einen gläubigen Bauern kennen und ihn fragen, dann wird er uns sicher sagen, jawohl, ich bete viel. Ich bete für meine Tiere, ich bete für meine Felder, ich bete um eine gute Ernte. Aber er betet nicht nur, der Bauer arbeitet auch schwer. Und wenn er es nicht tun würde, würde er keine Ernte einbringen. Wenn wir einen gläubigen Fischer kennen und ihn fragen, wie macht ihr das? Vielleicht wird er uns sagen, ich bete oft. Ich bete mit meiner Frau zusammen, dass Gott meine Arbeit, meinen Beruf segnet. Aber der Fischer betet nicht nur, er arbeitet und manchmal die ganze Nacht um Fische zu fangen. In der Reichsgottesarbeit ist das ganz ähnlich. Reichsgottesarbeit ist Arbeit, ist mit Arbeit verbunden. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann es mir vorstellen, nachdem ich viel über Moody gelesen habe, dass Moody der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen sein soll. Gleich nach dem Apostel Paulus wohl der größte Gottesmann aller Zeiten. Jedenfalls einer, der die größte Bewegung ausgelöst hat durch seinen Dienst. Moody wurde einmal gefragt von einem Mann von der Zeitung, wie leben Sie eigentlich? Wie verbringen Sie den Tag? Da hat Moody gesagt, das ist ganz einfach. Am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet. Und den Rest des Tages, da helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Das war alles. Ihr Absolventen, schreibt euch das hinters Ohr. Einer seiner besten Mitarbeiter sagte, Moody war ein Mann des Gebets. Moody war ein Mann der Arbeit. Auf beiden Seiten ein Mann großer Hingabe. Wir hörten einen Satz, den Moody gesagt hat, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Unsere Gebetsversammlungen sind eine Blamage für Gott. Eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Aber, ihr Lieben, auch die Jünger von Pfingsten wussten, wir können mit Gebet nicht alles machen. Jesus hatte ihnen nicht nur gesagt, betet, er hatte gesagt, betet und arbeitet. Die Jünger wussten, der Heilige Geist ist kein Laufbursche. Wir können dem Heiligen Geist nicht einfach Aufträge erteilen und dann geht er los und macht das. Wir können auch nicht Engel in Bewegung setzen und dann zusehen, wie sie unsere Arbeit tun. Sondern Jesus hat gesagt, gehet hin. Gehet hin. Und die Frage ist immer wieder, gehen wir wirklich? Ich hatte mal eine Evangelisation in der Schweiz und da half eine Bibelschule mit. Alle Lehrer und alle Schüler waren dabei. In einem Hotel untergebracht hatten sie morgens Unterricht und am Nachmittag gingen sie von Haus zu Haus und am Abend halfen sie mit bei der Gestaltung des Programms. Am Nachmittag gingen sie von Haus zu Haus, aber nicht nur die Schüler, auch die Lehrer. Und dann kam ein Abend, ein Lehrer, der Bibelschulleiter, kam ans Mikrofon und sagte, ich muss das einfach mal loswerden. Ich muss das einfach einmal sagen. Es war ein gewaltiger Tag, es war ein großartiger Tag. Ich glaube, es war der größte Tag meines Lebens. Und ich war gespannt, was er jetzt sagen würde. Was ist da geschehen? Und dann erzählte er ganz schlicht und einfach, ich habe noch nie im Leben mit so vielen Menschen über Jesus geredet wie heute Nachmittag. Den ganzen Nachmittag mit einem Bibelschüler zu zweit von einem Haus zum anderen. Und dabei hatte er Erlebnisse gemacht, die er bis dahin überhaupt noch nicht kannte. Das kann sogar sehr glücklich machen, das kann sogar sehr froh machen, wenn man einmal sich in Bewegung setzen lässt und geht. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 19, ich will euch zu Menschenfischern machen. Fischen kann man nicht in der Badewanne, oder? Fischen kann man nicht zu Hause. Wenn man fischen will, dann muss man dahin gehen, wo Fische sind. Und das ist hier auch auf der geistlichen Ebene so. Darum sagt Jesus, gehet hin. Und es gibt so viele Tausende, die tun das nicht. Da stehen 2 Christen nach einem Vortrag zusammen, unterhalten sich und der eine, der schon 10 Jahre bekehrt ist, sagt zu dem anderen, du, ich habe noch nie ein Zeugnis gesagt. Ich traue mir das einfach nicht. Ich habe noch niemals einen Traktat verteilt. Ich bin jetzt schon 10 Jahre bekehrt. Aber ich habe noch niemals einen Einladungszettel weitergegeben. Ich habe einfach nicht die Gabe. Bei mir beißt keiner an. Ich bin sicher, bei mir klappt das nicht. Und dann sagt der andere Christ, du, bei mir klappt es auch nicht immer. Aber ich habe etwas herausgefunden. Man muss sein Herz an die Angel hängen. Gut gesagt, oder? Bei mir klappt das auch nicht immer, aber ich habe etwas herausgefunden. Man muss sein Herz an die Angel hängen. Für einen Jünger Jesu, für einen Mitarbeiter gibt es 2 Schwerpunkte für seine Jüngerschaft. Erstens, Trennung von der Sünde. Radikale Trennung von der Sünde, sonst kann ich nicht Jünger sein. Aber dann gibt es noch einen anderen Schwerpunkt. Dienst an einer verlorenen Welt. Jesus will nicht, dass wir uns ins Kloster verziehen und dann komische Heilige werden. Jesus will, dass wir von der Sünde getrennt uns der Welt zuwenden und einer verlorenen Welt dienen. Wir wissen, dass Jesus Christus ohne Sünde gelebt hat. Jesus Christus hat nie, nie etwas mit einer Sünde zu tun gehabt. Aber dieser Jesus, der nie etwas mit einer Sünde zu tun hatte, war der Freund der Sünder. Ihr Lieben, Heiligung bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen und uns irgendwo verkriechen. Heiligung bedeutet Trennung von der Sünde, aber Hingabe an den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, dass wir in großer Liebe einer verlorenen Welt dienen. Wie weit kann ich dabei gehen? Wie weit kann ich gehen? Jesus hat gesagt, geht hin. Und er sprach von den Enden der Erde. Charles Studd, der Gründer dieser großen, gewaltigen Missionsgesellschaft, weg. Charles Studd hat einmal gesagt, viele Christen möchten gern in der Nähe von Kirchenglocken leben. Ich würde mein Zelt gern einen Meter vor der Hölle aufschlagen. Und darüber muss man länger nachdenken. Viele Christen würden gern in der Nähe von Kirchenglocken leben. Sie möchten gern immer unter Frommen sein, von einer Konferenz zur anderen und immer fromme Lieder hören und mit den Frommen zusammen sein. Und hier sagt ein großer Missionsstratege, ich würde mein Zelt gern einen Meter vor der Hölle aufschlagen. Pfarrer von Bodelschwingh rief einmal in eine Konferenz hinein, schneller, Brüder, schneller, sie sterben uns unter den Händen. Ich habe hier ein Zitat aus einer Zeitschrift von der Heilsarmee. Da heißt es, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Und jetzt möchte ich einmal ganz persönlich werden und mich ein paar Minuten ganz besonders an unsere Bibelschüler wenden. Sie sitzen zum Teil hinter mir, aber ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn ich in die Richtung sehe, oder? Aber ich spreche jetzt einmal ganz besonders zu den Bibelschülern, auch zu den ehemaligen Bibelschülern und zu denen, die so etwas vorhaben, aber gleichzeitig auch zu allen anderen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben 3 Jahre auf der Bibelschule zugebracht. Und manche haben 4 Jahre auf einem Predigerseminar zugebracht. Und manche haben sogar 5 Jahre oder länger Theologie studiert. Und als ich sie nach Jahren wieder traf, da habe ich festgestellt, es waren immer noch so mittelmäßige Christen. Ihr Lieben, wenn das schon ein Unglück ist, dass wir so mittelmäßige Christen sind, was ist das dann erst für ein Unglück, wenn Menschen, die jahrelang nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch die Bibel studiert haben, um bessere Mitarbeiter zu werden, am Ende immer noch so mittelmäßige Christen sind. Es ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Ich sage das jetzt mit Bedacht, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich weiß um den Wert einer guten Ausbildung. Und heute legt man besonders großen Wert darauf. Und das ist auch so wichtig und das ist so gut. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz großer Irrtum, wenn jemand meint, dass der ein besserer Christ ist, der mehr weiß. Dass der ein besserer Christ ist, der mehr kann. Dass der ein besserer Christ ist, der wunderbare Zeugnisse mit nach Hause gebracht hat. Bei Gott gilt kein Diplom. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Bei Gott gilt kein Diplom. Bei Gott zählt nur die Frucht. Ihr Lieben, nicht was wir wissen, sondern das, was wir anwenden, ist entscheidend. Nicht das, was wir können, sondern das, was wir tun, ist entscheidend. Und nicht das, was wir haben. Was haben manche nicht alles geerbt? Nicht, was wir haben, sondern das, was wir geben, das zählt. Gott wird uns alle einmal beurteilen. Und ich freue mich darüber, dass ich einmal nicht vor einem menschlichen Tribunal erscheinen muss, sondern Gott wird uns alle einmal beurteilen. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann kann einem auch das Zittern kommen. Jemand hat einmal gesagt, wenn Gott den Menschen misst, legt er das Maßband nicht um unseren Kopf, sondern um unser Herz. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden, dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Ihr Lieben, ich habe in der Bibel gesucht. Ich habe gesucht nach dem ärmsten Mann, nach dem ärmsten Menschen, der im Neuen Testament vorkommt. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich habe von ihm gelesen in 1. Korinther Kapitel 4 von Vers 11 an. Hört einmal etwas aus seinem Leben. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst. Wir sind dürftig gekleidet. Wir werden geschlagen. Wir haben keine feste Bleibe. Und wir mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir dulden's. Man beschimpft uns, aber wir bleiben freundlich. Wir sind wie der Abschaum der Menschheit geworden, jedermanns Kehricht bis heute. Wisst ihr, wie der Mann hieß? Es war der größte Missionar aller Zeiten, der Apostel Paulus. Ich glaube, man kann sagen, das war einer der Ärmsten. Ich habe im Neuen Testament den reichsten Menschen gesucht und ich habe ihn dann auch entdeckt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Da schreibt derselbe Mann, von dem ich eben gelesen habe, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und dann sieht er in großer Erwartung dem Preisgericht entgegen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn Jesus einmal die Treue seiner Jünger belohnt. Ihr Lieben, wir müssen alle einmal offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und damit ist das Preisgericht gemeint, wo Jesus die Treue seiner Knechte und Mägde belohnt. Oh, wie viele, viele Christen gibt es, die verbringen ihr ganzes Leben im Schaukelstuhl, statt auf der Rennbahn zu sein, statt im Einsatz zu sein. Da ist nur wenig Mitarbeit, da ist wenig Gebet, da sind wenig Tränen und darum am Ende auch ganz, ganz wenig Frucht. Jemand hat einmal gesagt, ein Jünger Jesu kann entschuldigt werden, wenn er keine großen geistigen Fähigkeiten hat. Ein Jünger Jesu kann entschuldigt werden, wenn er keine große körperliche Tapferkeit beweist. Aber kein Jünger Jesu kann entschuldigt werden, der keinen Eifer für seine Sache hat. Wir sind schließlich Nachfolger des Herrn, der gesagt hat, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Ihr Lieben, Gott interessiert sich nicht für unsere Muskeln. Gott interessiert sich nicht für unsere Titel. Gott interessiert sich nicht für die Urkunden. Darauf reagiert Gottes Waage überhaupt nicht. Gott interessiert sich nicht für das, was wir im Kopf haben, nicht für das, was wir im Koffer haben, nicht für das, was wir auf dem Konto haben, sondern Gott sieht in unser Herz. Und nur das zählt am Ende. Ich will euch ein Erlebnis erzählen, das mich zutiefst erschüttert hat. Ich evangelisierte wieder einmal in Südamerika Und dann kam nach einer Evangelisation ein Mann in die Seelsorge. Er wollte mich unbedingt unter vier Augen sprechen. Er war 36 Jahre alt. Dieser Mann hatte 6 Jahre zu Hause gelebt. Dann war er zur Schule gekommen. Dann hat er 13 Jahre die Schule besucht. Und dann hat er angefangen zu studieren. Und als er fertig war, hat er weiter studiert und nochmal weiter studiert. Er hat im Ganzen 17 Jahre studiert. Und inzwischen war er 36 Jahre alt geworden. Und nun hatte er seine erste Aufgabe übernommen. Und dann kam er in die Seelsorge und saß vor mir. Ein ganz kaputter Mann. Ein ganz kaputter Mann. Er hatte viel geerbt. Er hatte das alles verplempert. Er sprach einige Sprachen, aber in keiner einzigen Sprache bezeugte er Jesus. Und er saß vor mir und sagt, ich habe keine Frucht. Keine Frucht. Mein Herz ist ganz, ganz leer. Keine Frucht. Ihr Lieben, das ist eine Not. Wenn Gott uns am Ende dann einmal beurteilt, was wird er dann entdecken? Unser Verlangen geht in eine falsche Richtung, heißt es hier in diesem Buch Prediger und Gebet. Wir schließen uns in unser Studierzimmer ein. Wir werden Gelehrte, Bücherwürmer, Bibelwürmer, Predigtmacher. Wir werden bekannt durch Schriften, Gedanken und Predigten. Aber die Menschen und Gott, wo sind sie? Vielleicht möchte jetzt jemand fragen, du, wenn das so ist, wie du eben gerade gesagt hast, wozu gibt es dann überhaupt Bibelschulen? Wozu sind dann die Bibelschulen überhaupt da? Wozu denn überhaupt Predigerseminare? Wozu überhaupt Akademien? Ihr Lieben, ich hatte leider nicht die Möglichkeit, eine solche Stätte zu besuchen. Und das hat mir sehr, sehr oft wehgetan, das kann ich euch sagen. Ich leide manchmal darunter. Und darum fördere ich umso mehr die, die die Möglichkeiten noch haben. Und wenn ich in unserer Gemeinde einen entdecke, wo ich meine, der hat eine Berufung, dann fange ich an, für ihn zu beten. Aber ich sage es ihm nicht. Bis er eines Tages kommt und mir das sagt, was ich vermute. Und wenn er es mir sagt, dann meine ich, ich habe recht vermutet. Und dann sind wir im Gespräch. Und wenn es dann eines Tages soweit ist und er auf die Bibelschule geht, dann fange ich an, nein, dann mache ich weiter und bete jeden Tag für ihn. Aus unserer Gemeinde, die erst 11 Jahre alt ist, ist inzwischen einer nach Wiedenest gegangen, längst abgeschlossen, schon lange in der vollzeitlichen Arbeit. 2 sind nach Brake gegangen, 3 nach Walzenhausen, 3 nach Gießen, 2 nach Wolfenbüttel, 1 auf die Bibelschule Bienenberg, 2 nach Krishona, 1 zur Bibelschule Bergstraße und 3 an die Väter. Im Ganzen sind das 18 aus einer einzigen Gemeinde. Und einige davon sind heute schon in der vollzeitlichen Arbeit. Ihr Lieben, wenn jemand etwas studiert, dann hat er eine Absicht. Aus unserer Gemeinde studieren zurzeit 2 junge Männer Medizin. Einer in Hannover und einer in Zürich. Und ich bete sehr oft für diese beiden jungen Männer. Ja, warum studieren die beiden Medizin? Wenn die einmal fertig sind mit ihrem Studium und mit einem guten Abschluss das alles schaffen, dann freuen wir uns. Und wenn sie eines Tages eine schöne Praxis einrichten, dann freuen wir uns. Aber wenn das alles ist, dann war alles umsonst. Es geht doch nicht ums Studium. Es geht doch nicht um die schöne Praxis. Sondern es geht darum, dass Leute gesund werden. Das einzige Ziel ist Heilung. Heilung. Durch sie sollen Menschen gesund werden. Und wenn das nicht geschieht, hätten sie zu Hause bleiben sollen. Ihr Lieben, und wie ist das mit unserer geistlichen Arbeit? Warum gehen Menschen hin, um zu studieren, um eine Bibelschule zu besuchen, um das Wort Gottes besser kennenzulernen? Warum hat Jesus Menschen zu sich gerufen? Ich denke, das war die beste Bibelschule, die es je gegeben hat. Damals, Jesus hat Jünger ausgebildet und er hatte sie 3 Jahre bei sich. Aber in diesen 3 Jahren hat Jesus ihnen die Augen geöffnet und er hat ihnen eine Sicht geschenkt. Er hat ihnen seine Liebe ins Herz gegeben. Er hat sie gesalbt mit seinem Geist und er hat ihnen einen Auftrag gegeben und er hat gesagt, ihr seid verantwortlich und jetzt geht. Und das waren Leute, die waren nicht so gut ausgebildet in manch einer Hinsicht wie unsere Bibelschüler heute. Und Jesus hat gesagt, geht und geht bis an das Ende der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Geht hin, verkündigt unter den Völkern sein Tun. Alle Welt soll sein Wort hören. Alle Völker, alle Menschen. Nun, wenn wir so etwas hören, geht hin in alle Welt, dann denken wir meist sofort an Indien und dann denken wir an Afrika. Und das ist auch richtig, denn diese Völker müssen ja unbedingt das Evangelium hören. Ihr Lieben, aber ich möchte heute Morgen einmal etwas sagen, was leider von manchen ganz übersehen wird. Vor Jahren war ich bei einem Kongress für Evangelisation, liegt schon länger zurück, in Lausanne. Bei diesem denkwürdigen Kongress, an dem 3000 Evangelisten teilnahmen und evangelistisch Tätige. 10 Tage Lausanne, das war etwas vom Größten, das ich je erlebt habe. Und da waren Männer und Frauen, deren Namen ich schon gehört hatte. Da waren berühmte Redner auf der Bühne und ich habe das genossen. Ich habe da unten gesessen und ich habe das alles aufgenommen. Es war gewaltig. Viele Namen kannte ich aus guten Büchern. Und jetzt standen die Männer vor mir am Mikrofon oder die Frauen und erzählten aus ihrer Arbeit. Ich habe das alles nur so in mich hineingesogen und mit einem Mal passierte etwas. Der Kongress war beinahe zu Ende. Mit einem Mal geschah etwas. Ich saß wieder da unten, hörte gewaltige Zeugnisse und mit einem Mal wurde mir etwas klar. All diese Zeugen, die da vorne gestanden haben in dieser ganzen Zeit des Kongresses, die sind alle von irgendwo. Alle von irgendwo, nicht ein einziger von Deutschland. Sie haben uns gewaltige Dinge berichtet aus ihrem Erleben. Sie kamen von Korea, sie kamen von Indonesien, sie kamen von den Philippinen, sie kamen von Afrika, sie kamen von Südamerika, von Lateinamerika, sie kamen von Nordamerika, sie kamen von überall her und erzählten uns die großen Taten Gottes. Und nicht ein einziger war aus Europa. Und ich habe da gesessen, ich hätte heulen können. Was ist eigentlich los? Was ist denn in Europa los? Geschieht denn in Europa überhaupt nichts mehr? Wir hören so viele gewaltige Dinge, aber nichts, gar nichts von Europa. Das hat mir zu denken gegeben. Das hat mich unheimlich traurig gemacht. Und jetzt möchte ich euch einmal etwas zeigen aus Europa. In Europa gibt es 700 Millionen Einwohner. In Europa. 75% davon sind vom Evangelium unerreicht. Habt ihr das gehört? Das größte Missionsfeld aller Zeiten liegt vor unserer Tür. Jesus sagt, gehet hin. In Europa gibt es 250.000 Städte ohne evangelikale Gemeinde. Wisst ihr das? Die 20 Millionen Einwohner von Kenia, dass sie 13 Mal besser mit Missionaren versorgt sind als die Bevölkerung von Italien. Etwas über Italien. In Italien leben 58 Millionen Menschen, davon 5,5 Millionen auf Sizilien. Es gibt 0,5% der Bevölkerung, 0,5% der Bevölkerung sind Evangelikale. Auf 137.000 Einwohner gibt es einen Missionar in Italien. 31.500 Ortschaften sind ohne evangelikales Zeugnis. Ich habe immer gedacht, Rom wäre die frömmste Stadt. In Rom geht nicht einmal 1% der Einwohner in einen Gottesdienst. In Österreich haben wir 7 Millionen Einwohner. Weißt du, dass in Österreich nicht einmal einer von 1000 bekehrt ist? Nicht einmal einer von 1000. In Großbritannien, über 90% aller Kinder besuchen nie eine Sonntagsschule oder irgendeine christliche Gemeinde. Wusstest du, dass der Anteil der Evangelikalen in der Bevölkerung in Südkorea 30 Mal höher ist als in Frankreich und derjenige im Tschad gar 33 Mal höher als in Spanien? In Spanien leben 39 Millionen Menschen. 5 Millionen Städte gibt es. 0,34% der Bevölkerung sind Evangelikale. Stell dir das einmal vor. Ein Drittel Prozent in ganz Spanien bekehrt. Auf 63.500 Einwohner einen einzigen Missionar. Von den 8.022 Städten und Dörfern haben nur 419 ein evangelikales Zeugnis. 7.500 Städte und Dörfer, kein evangelikales Zeugnis. Nur 2 von 1.000 Menschen in Spanien sind gläubige Christen. Über 15 Millionen Spanier leben in Dörfern und Städten, ohne evangelikales Zeugnis zu hören. Liste 6-mal höher ist als in Frankreich. Über 43 Millionen Franzosen haben keine wirkliche Verbindung zu einer christlichen Kirche. 54 Millionen Franzosen gibt es, 9% Ausländer. Ein Missionar in Frankreich auf 60.000 Einwohner. Von den 36.000 Ortschaften in Frankreich, 36.000 Ortschaften gibt es in Frankreich, in denen es kein evangelikales Zeugnis gibt. Von 12 Familien in Frankreich hat nur eine einzige eine Bibel. Unsere Leute reisen in Scharen in diese Länder. Und sie denken gar nicht daran. Ihr Lieben, Europa ist heute so ähnlich wie das große römische Reich in den Tagen des Apostel Paulus. Wir brauchen kein Visum. Wir können reisen, so viel wir wollen. Wir können christliche Literatur einführen, so viel wir wollen. Aber wir tun es nicht. Jesus sagt, gehet hin, und wir gehen nicht. Ein Afrikaner, der Deutschland besucht hatte, einige Gemeinden besucht hatte und dann Abschied nahm, wurde auf dem Flughafen gefragt, wie denkst du über Europa? Und da sagte der Afrikaner, der größte Fehler der europäischen Christen ist, dass sie so viel wissen und so wenig für Jesus tun. Manche tun viel, manche arbeiten sich fast tot. Manche haben so viel zu tun, dass sie kaum Zeit haben zum Beten. Ihr Problem ist, dass sie so oft das Falsche tun. Ich glaube, gestern Morgen haben wir zusammen darüber nachgedacht, dass viele einfach einen falschen Terminkalender haben. Mir hat einmal ein Reichsgottesarbeiter einen ganz, ganz wertvollen Rat gegeben. Er hat mir gesagt, du musst einen kleinen Schreibtisch haben und einen großen Papierkorb. Das möchte ich den Bibelschülern sagen. Wenn ihr dann einmal in den Dienst kommt, sorgt dafür. Einen kleinen Schreibtisch, einen großen Papierkorb. Was heute alles in unser Haus kommt, oh, was ich alles lesen möchte, das wäre auch so wertvoll. Und ich muss es immer wegschmeißen, 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 damit ich Zeit behalte für die Bibel, damit ich Zeit behalte für das, was wirklich für mich wichtig ist, für meinen Dienst an Informationen und Zeit für das Gebet. Goethe hat einmal gesagt, Goethe hat ja auch manchmal was Gutes gesagt, und dies ist ein ganz guter Satz. Goethe hat gesagt, in der Beschränkung liegt der Meister. Und das muss gerade ein Reichsgottesarbeiter jeden Tag neu lernen. In der Beschränkung liegt der Meister. Das Gute ist immer der Feind vom Besten. Und es gibt so viele gute Dinge. Und das Gute ist immer der Feind vom Besten. Hans Dampf in allen Gassen wird auf keinem Gebiet ein Meister. Ich habe hier einen kleinen Bericht aus einer christlichen Zeitung, den will ich euch einmal vorlesen. Auch wieder besonders für die Bibelschüler. Das ist ja heute euer großer Tag. Wenn Gott etwas Besonderes tun will, sucht er immer einen Menschen. Kein System, keinen Plan, keine Organisation, sondern einen Menschen. Die überorganisierte Religion von heute hat für diese Wahrheit die Augen geschlossen und ihre Anhänger tragen dunkle Brillen. Als Gott die Sintflut voraussah, wählte er einen Menschen, Noah. Aus der Unbekümmertheit Chaldäas wählte er einen Menschen, Abraham. Aus der Gebundenheit Ägyptens wählte er einen Mann, Mose. Wann werden wir lernen, dass die Seiten der Geschichte mit Berichten von dem, was Gott durch einen auserwählten Menschen vollbracht hat, voll sind? Josua, Samuel, Gideon, Simson, Elisa, Daniel, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus und viele, viele andere. Niemals hat je einem Menschen Menge einen Karmelsieg, einen Durchzug durch das Rote Meer, eine Niederlage Goliaths herbeigeführt. Gott wählte einzelne Menschen, bevor Gott Erweckung geben kann.
Frau Liedig, ist die hier? Möchte bitte mit Herrn Eglitz.
Ja. Bevor Gott Erweckung geben kann, muss er einen Mann finden. Gott sucht Menschen, durch die er arbeiten kann. Und wenn er einen findet, geschieht immer etwas Großes. Ich denke, dass uns so ein Zeugnis Mut machen kann für unseren Weg, für unseren Dienst. Ich möchte den Bibelschülern sagen und besonders den Absolventen, denkt klein von euch. Wir können gar nicht klein genug von uns denken. Niemand kennt uns so gut wie wir selber. Dass Gott überhaupt mit mir arbeiten will, darüber staune ich jeden Tag neu. Wir können gar nicht klein genug denken von uns selbst. Aber denke groß von deiner Berufung. Du kannst gar nicht groß genug denken von deiner Berufung. Gott will durch dich, kleinen Menschen, Großes tun und stell dich ihm zur Verfügung. Wir sollten jeden Tag fragen, was muss ich heute unbedingt tun? Und dann müssen wir sehen, dass wir das Beste vom Guten unterscheiden. Und dass wir dann erst einmal das Beste wählen. Dass ich jeden Tag erst einmal herausfinde, was ist Nummer eins? Was muss ich heute unbedingt tun, damit ich heute Abend nicht Buße tun muss? Und dann unbedingt erst einmal das Wichtigste, erst mal Nummer zwei und dann Nummer drei. Erst mal Nummer eins und dann Nummer zwei. Und wenn wir das getan haben in dieser Reihenfolge, dann bleibt in der Regel auch noch Zeit für die schönen Dinge, die wir auch gern noch tun möchten. Herausfinden, was Nummer eins ist. Das ist ja unser Thema, das Wichtigste zuerst. Von Samuel Hebig, diesem großen Pionier in Indien, lesen wir, die Stoßkraft seines Wirkens lag in seiner heiligen Einseitigkeit. Sein Leben war Gott geweiht, jede Stunde, jeder Tag. Er war der Mann eines Gedankens. Er hatte nur eine Leidenschaft, Seelen für den Meister zu gewinnen. Er hatte Jesu Wort gehört, gehet hin. Wer nicht entschieden lebt, kann keinen anderen in die Entscheidung rufen. Ich habe hier noch ein Zitat, das ich euch lesen möchte. Es gab einmal eine Zeit, da die Gemeinde noch wegen ihres kämpferischen und kompromisslosen Geistes in Katakomben leben und eine Art Partisanenkrieg führen musste. Das war allerdings noch in den Tagen, als der Glaube keine Konsequenzen fürchtete. Und die Gemeinde der Katakomben war standhafter und majestätischer als die Gemeinde im Theatersaal mit strahlenden Scheinwerfern. Die Gemeinde besteht ja größtenteils nur noch aus einem Häufchen harmloser Spaziergänger, währenddem der Herr sie als eine Armee kühner Krieger gedacht hatte. Oh, wenn die Gemeinde es sich bequem macht in den Lehnstühlen ihres religiösen Clubs und ihren heiligen Feldzug vergisst, bleibt sie in der Vereinzelung. John Wesley sagte einmal, gebt mir 100 Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben und nichts fürchten außer der Sünde, und ich werde die Welt bewegen. Gebt mir 100 Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben und nichts fürchten außer der Sünde, und ich werde die Welt bewegen. Die meisten von euch haben dieses gute Buch. Man sollte es wenigstens einmal im Jahr lesen, denke ich. Ich habe es immer im Koffer. Ich habe es immer bei mir, ganz gleich auf welcher Reise ich bin. Und wenn ich nach Afrika fahre, dann nehme ich es mit. Und immer wieder muss ich da hineinsehen. Neben der Bibel gibt es kaum ein Buch, das mich mehr in Bewegung gehalten hat wie dieses Buch. Glühende Retterliebe. Lasst mich ein paar Reihen lesen. Indiens großer Missionsveteran Dr. Alexander Duff war nach Schottland zurückgekehrt, wo er bald darauf starb, als er noch einmal vor der Generalversammlung seiner Gemeinde stand, richtete er seinen Missionsappell an die Menschen, aber niemand reagierte darauf. Mitten in seiner Ansprache brach er ohnmächtig zusammen und wurde vom Rednerpult weggetragen. Der Arzt beugte sich über ihn und untersuchte sein Herz. Da schlägt er plötzlich die Augen auf. Wo bin ich, ruft er. Wo bin ich denn? Bitte verhalten Sie sich ganz ruhig, sagt der Arzt. Ihr Herz ist sehr schwach. Aber, ruft der alte Gottesstreiter, ich muss doch meine Ansprache beenden. Tragt mich zurück, bringt mich doch zurück, ich habe meinen Appell doch noch nicht zu Ende geführt. Sie müssen ganz still liegen, sagt der Arzt wieder. Sie sind jetzt zu schwach, Sie dürfen nicht zurückgehen. Doch der betagte Missionar arbeitet sich hoch, bis er auf seinen Füßen steht. Sein fester Entschluss war stärker als seine Schwäche. Und auf der einen Seite gestützt auf den Arzt, auf der anderen Seite von dem Vorsitzenden der Konferenz wurde der alte, weißhaarige Kempe zum Podium zurückgeführt. Und als er die Stufen zur Kanzel hinaufstieg, da erhob sich die ganze Versammlung von ihren Sitzen, um ihre Ehrerbietung vor ihm zu bezeugen. Dann fuhr er in seinem Appell fort. Als die Königin Victoria einen Aufruf erließ, um Kriegsfreiwillige für Indien zu werben, da strömten junge Männer zu Hunderten herbei. Aber wenn der König Jesus ruft, rührt sich kein einziger von der Stelle. Dann machte er eine Pause. Wieder setzte er an. Ist es wirklich wahr, so fragte er, dass Schottland keine Söhne mehr für Indien hergeben kann? Wieder hielt er inne. Wenn also Schottland keine jungen Männer mehr nach Indien schicken kann, sagte er zum Schluss, dann will ich dorthin zurückgehen, mag ich auch noch so alt und hinfällig sein. Und wenn ich auch nicht mehr predigen kann, so will ich mich wenigstens an den Ufern des Ganges hinlegen und beten und dort sterben, damit die Leute in Indien es wissen sollen, dass es in Schottland wenigstens einen Mann gibt, der sich um ihre Seelen so kümmert, dass er sein Leben für sie lässt. In einem Augenblick waren junge Männer in der ganzen Versammlung von ihren Sitzen aufgesprungen und sie riefen, ich will gehen, ich will gehen, ich will gehen. Und als der berühmte Missionar gestorben war, machten sich viele dieser jungen Leute auf den Weg nach Indien, um dort ihr Leben im Missionsdienst einzusetzen, als Antwort auf den Appell, den Gott durch Dr. Duff an sie gerichtet hatte. Ihr lieben jungen Leute, wenn ihr nach 3 Jahren Bibelschule in den Beruf zurückgeht, das mag richtig sein, um dann ein mittelmäßiges Christenleben zu führen, dann ist das eine Schande. Das, was ihr in diesen 3 Jahren hier gelernt habt, das muss einen Niederschlag finden in der Gemeinde. Das müssen die anderen merken, dass Jesus in diesen 3 Jahren euch geprägt hat, dass Jesus in diesen 3 Jahren an euch gearbeitet hat. Ihr müsst in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, im Gottesdienst, in der Mitarbeit eine prägende Funktion übernehmen. Gott will das. Und vielleicht kann durch euer Zeugnis, durch eure Motivation manch ein anderes Herz in Bewegung gebracht werden und seinen Niederschlag wird es finden irgendwo auf dem Missionsfeld. Jesus hat gesagt, geht hin. Nicht jeder, der eine Bibelschule besucht hat, muss in den vollzeitlichen Dienst. Nicht jeder, der eine Bibelschule besucht hat, muss in die Außenmission. Aber wir alle sollten ein brennendes Herz haben für die Mission. Unser größter Auftrag, Mission. Geht hin, hat Jesus gesagt. Errettung kostet nichts. Errettung ist umsonst. Aber Nachfolge, Jüngerschaft, ein wirklich gesegnetes Leben kostet alles. Nachfolge ist kein Spaziergang, sondern Nachfolge Jesu ist ein Kampf und zu diesem Kampf sind wir alle aufgerufen, aber es ist ein lohnenswerter Kampf. Gott sucht Menschen, die die Stimme ihres Feldherrn kennen. Gott sucht Menschen, die seine Befehle kennen und befolgen. Gott sucht Menschen, die mit der Waffenrüstung Gottes umgehen können. Gott sucht keine Träumer, die alles im Kopf haben und ihr Herz ist leer. Gott sucht nicht Menschen, die ihre Hände in die Tasche stecken, während die Welt stirbt, sondern Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Es wird heute so schrecklich viel diskutiert. In Jugendgruppen, in Bibelkreisen, in Gemeinden, in Sitzungen. Es wird so viel diskutiert, auch in unseren Gemeinden. Wir haben Probleme mit Lehrfragen. Manche haben Probleme mit der Umwelt, mit der Rüstung und so weiter. Und die meisten haben kein Auge für das eigentliche Problem. Ihr Lieben, das eigentliche Problem ist die verlorene Welt. Dafür haben wir zu beten. Dafür haben wir zu geben. Und wir haben hinzugehen, um das Zeugnis weiterzugeben. Millionen Menschen sterben um uns herum und auf dem ganzen Erdbeil. Und wir machen uns das Leben bequem, machen uns einen schönen Tag und tun so, als wäre alles in Ordnung. Es wird so viel diskutiert. Und manche haben dabei einen heißen Kopf bekommen und das Herz ist kalt. Gott möchte, dass wir uns einen kühlen Kopf bewahren und dass wir ein brennendes Herz haben. Ein brennendes Herz. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Ihr Lieben, wir müssen unser Herz an die Angel hängen. John Mott, auch ein großer in der Missionsgeschichte, John Mott hat gesagt, ein paar Menschen, erfüllt mit der Liebe Gottes, stoßen jede Berechnung um. Ein paar Menschen, erfüllt mit der Liebe Gottes, stoßen jede Berechnung um. Die ersten Jünger hatten ein Feuer im Herzen. Sie hatten kein Geld. Sie hatten keine großartige Bildung. Aber sie hatten Retterliebe und sie hatten Ausdauer und sie hatten Mut zum Risiko. Ihr Lieben, Gott will keine Theoretiker, die alles im Kopf haben. Gott will keine Phantasten, die alles wissen. Oh, es gibt Menschen, die sind so gelehrt. Die sind so gelehrt, aber mit zwei E. Die sind so gelehrt. Die sind so leer. Sie haben überhaupt nichts zu bieten. Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe erfüllt, einsetzen für seine große Sache. Menschen, von deren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Unsere Konferenz geht bald zu Ende. Unsere Absolventen werden die Schule verlassen. Und die Gäste werden wieder in ihre Heimat zurückkehren. Sie werden wieder in ihre Gemeinde zurückkommen. Ich werde wieder an meine Aufgaben gehen. Ihr Lieben, das ist mein großer Wunsch, auch für die, die hier bleiben. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, dass wir aus dieser Konferenz, ihr merkt, ich bin Evangelist, dass wir nach dieser Konferenz so richtig aus tiefstem Herzen sagen können, jeden Tag neu, mein Leben soll Gott geweiht sein. Und wenn wir morgen früh erwachen, dass wir es Jesus so richtig begeistert sagen können, Herr Jesus, dieser Tag gehört dir. Danke für diesen Montag. Danke für diese neue Woche. Dieser Tag soll dir geweiht sein. Mein Leben soll dir geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag, alles dir, dem Teufel nichts. Ich will ein Beter sein. Herr Jesus, ich will ein Beter sein. Ich will ein Zeuge sein. Ich will Jesus Christus bekannt machen. Wir sind davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit geht, ewig verloren ist. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dann können wir nicht weiter bummeln. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dann müssen wir endlich an den Pflug. Dann müssen wir endlich an die Arbeit. Ich weiß, viele sind es ja. Viele sind so treu. Viele sind so vorbildlich. Viele haben viel, viel Frucht gebracht für Jesus. Ich weiß ja. Aber es gibt andere, die stehen immer noch und sehen zu. Ihr Lieben, wollen wir uns nicht heute alle hineinrufen lassen? Noch einmal das Konferenzthema vor Augen. Das Wichtigste zuerst. Und dann diese wunderbaren Themen, die uns beschäftigt haben. Unser größter Wunsch, glühende Retterliebe. Unsere liebste Beschäftigung, das Gebet. Unser erstes Ziel, die Verherrlichung Gottes. Unser bester Platz, die Gemeinde. Unser wichtigster Auftrag, die Missionierung der Welt. Und ich möchte noch ein abschließendes Wort sagen zu unseren Gästen. Manche sind vielleicht zum ersten Mal überhaupt an solch einem Ort und vieles, was sie gehört haben, war für sie total fremd. Wir haben uns ja mit unseren Botschaften auch in erster Linie an die Bibelschüler und an eingeweihte Leute gewandt. Ihr lieben Gäste, Billy Graham hat einmal gesagt, ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das größte Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das größte Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Darf ich das noch einmal sagen? Deine Ehe kann nie schöner sein, als wenn ihr beide ganz nahe bei Jesus seid. Deine Familie kann nie schöner sein, als wenn Jesus den ersten Platz hat. Und dein Beruf und dein Geschäft und alles, was mit dir zu tun hat, kann nie gesegneter sein, als wenn du Jesus das Steuer übergibst. Lieber Mann, liebe Frau, wenn du es bis heute versäumt hast, dein Leben Jesus zu weihen, tu's doch heute Mittag. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir beide lassen die anderen zum Essen gehen, ja? Und wir beide treffen uns im Kaminraum. Verzichte doch einfach einmal auf das Mittagessen. Vielleicht kriegst du mit einer Stunde Verspätung auch noch etwas. Aber lass uns jetzt in den Kaminraum gehen. Und da setzen wir uns zusammen. Du verlässt einfach die Halle und dann links herum, da wo man zum Essraum geht, aber nicht rechts in den Essraum, sondern geradeaus in den Kaminraum. Gestern Abend kamen einige und wie wäre ich glücklich, wenn heute wieder einige kämen. Vielleicht noch mehr als gestern Abend. Hab doch den Mut. Reiß dich los. Komm, dieser Tag kann der größte Tag deines Lebens werden. Vielleicht bist du hierher gekommen, um dabei zu sein. Dein Sohn verlässt die Bibelschule oder deine Tochter. Ihm zu Gefallen bist du gekommen und jetzt hörst du hier diese gute Botschaft. Und dieser Besuch wird dir zum Segen, wird dir zum Heil. Und du verlässt heute Nachmittag diese Stätte als ein ganz, ganz neuer Mensch. Und später wirst du davon erzählen. Ich bin nach Prag gefahren, um bei der Absolvierung dabei zu sein, um meinem Sohn oder meiner Tochter einen Gefallen zu tun. Und ich habe es nicht gewusst, was Gott mit mir vorhatte. Die größte Erfahrung wartete auf mich in Prag. Jetzt, in ein paar Minuten, können wir zusammen sein, miteinander reden und zusammen beten. Hab doch den Mut. Wir singen noch ein Lied. Und während wir singen, haben viele die Gelegenheit zum Beten. Ja, selbst solche, die sich jetzt für Jesus entscheiden möchten und noch nicht so richtig den Mut haben, können jetzt still im Herzen sagen, Herr Jesus, gib mir den Mut, gib mir die Kraft. Und nach dem Gebet, nach dem Lied bete ich noch kurz und dann gehe ich in den Kaminraum und habe Zeit für dich. Auch all unsere lieben Zuhörer im Übertragungsraum, die jetzt auf der Leinwand gesehen haben, was sich hier abgespielt, über Lautsprecher mitgehört haben, möchte ich ermutigen. Wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, komm doch jetzt in den Kaminraum. Komm doch jetzt in die Seelsorge. Lass uns zusammensitzen, miteinander reden, zusammen beten. Dieser Tag kann der Tag deiner Errettung werden. Gott segne dich.